Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die neuen SPD-Vorsitzenden Walter Borjans und Esken haben ihre Partei zum Abschluss des Bundesparteitags in Berlin zur Geschlossenheit aufgerufen. Zuvor hatten die Delegierten eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und die langfristige Abschaffung der Schuldenbremse beschlossen. Die SPD will mit der Union über die Vorhaben sprechen. Ein schneller Ausstieg aus der Koalition sei nicht das Ziel.
Letzte Besprechung der Neuen mit ihrem Generalsekretär Lars Klingbeil. Am Nachmittag steht direkt im Anschluss an den Parteitag die erste Sitzung des neuen Vorstandes an. Es gilt, Weichen zu stellen, wie es nun weitergehen soll.
Ich glaube, dass die Union, die CDU und CSU durchaus die Lage im Land auch sehen, dass die auch die Notwendigkeit, insbesondere von Investitionen in die Infrastruktur sehen, dass auch die Notwendigkeit gesehen wird, am Klimapaket noch mal was zu machen und da wirklich auch Verantwortung zu übernehmen für die Zukunft unseres Planeten.
Investitionen sind der zentrale Begriff für das neue Führungsduo. Deshalb diskutiert der Parteitag heute schwerpunktmäßig, ob die Schuldenbremse im Grundgesetz noch zeitgemäß ist.
Keine schwäbische Hausfrau käme auf die Idee, sich ihr Häusle erst zu kaufen, wenn sie das alles zusammengespart hat. Die geht, wenn sie vernünftig ist, zur Bausparkasse oder nimmt anderswo ein Darlehen auf. Und kein Mensch würde das für was Falsches halten.
Doch da ist die SPD nicht einig. Der Finanzminister kann die schwarze Null wegen Krankheit nicht verteidigen. Das übernimmt seine parlamentarische Staatssekretärin. Man brauche gar keine Schulden machen. Es sei genug Geld vorhanden.
Wir haben die höchsten Investitionen seit Jahren in diesen beiden großen Koalitionen, insbesondere in den letzten 3 Jahren. Und wir haben zweistellige Milliarden Ausgabereste, so nennen wir das. Das heißt Geld, das schon bewilligt ist, Geld, das bereitsteht und Geld, das leider wegen Fachkräftemangel und anderer Aspekte nicht ausgegeben werden kann.
Am Ende einigt sich die Partei auf eine Kompromissformulierung.
Deshalb wollen wir die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form perspektivisch überwinden und mehr Investitionen ermöglichen.
Keine ganz harte Linie für die Gespräche mit CDU und CSU. Mitte der kommenden Woche soll es ein erstes Treffen der neuen SPD-Führung mit der Union geben.
Mit ihren finanzpolitischen Forderungen stößt die SPD beim Koalitionspartner auf Ablehnung. Die Vorsitzende der CDU, Kramp-Karrenbauer, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, an der Schuldenbremse im Grundgesetz solle nicht gerüttelt werden. Vertreter der Union kritisierten auch, die Sozialdemokraten hätten sich auf ihrem Parteitag nicht klar genug zur Großen Koalition bekannt.
Die SPD vermisst die Mitte neu und will nach links rücken. Aber die Union will nicht mitrücken. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag spricht im Bericht aus Berlin von Linksträumereien der SPD und schickt eine Warnung hinterher.
Ich kann der SPD nur raten, nicht zu versuchen, jetzt bewusste Konflikte zu schüren, um dann Belastungen für diese Koalition zu schaffen.
Doch was heißt das für die Große Koalition? Muss der Koalitionsvertrag gut 1,5 Jahre nach Unterzeichnung neu verhandelt werden? Das lehnt die Union klar ab.
Es wird keine Nachverhandlung geben. Deswegen habe ich auch keine Sorge, dass diese lange dauern würden, weil wir schlicht und ergreifend nicht den Koalitionsvertrag noch mal nachverhandeln oder jetzt weiterhin Selbstbeschäftigung betreiben.
Die AfD dagegen sieht nicht nur das Ende der GroKo, sondern auch gleich der SPD.
Für die SPD ist im Parteiengefüge kein Platz mehr. Die CDU ist unter Merkel völlig sozialdemokratisiert, das ist eigentlich die neue SPD. Und links davon haben wir bereits 2 sozialistische Parteien mit den Grünen und mit den Linken. Und so wird die SPD dazwischen zerrieben.
Dieser Meinung ist der Chef der Gewerkschaft Verdi überhaupt nicht, mahnt aber, dass die SPD in der GroKo bleiben sollte.
Verträge gelten. Und die Vorstellung, dass jetzt einseitig der Koalitionsvertrag zugunsten der SPD nachverhandelt werden kann, ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Das ist eine etwas naive Vorstellung von Politik.
Viele in der Union vermuten, dass die SPD nicht auf ihren Forderungen bestehen wird. Denn sollte die Große Koalition am Linksruck in der SPD zerbrechen, dann drohen Neuwahlen. Und die SPD müsste befürchten, dass sie dann noch schlechter abschneidet als beim letzten Mal.
Einen Überblick über die Beschlüsse des SPD-Parteitags finden Sie auf tagesschau.de. In Hongkong hat heute eine der größten Massendemonstrationen der vergangenen Wochen stattgefunden. Nach Angaben der Organisatoren gingen etwa 800.000 Menschen auf die Straße. Die Polizei nannte hingegen eine deutlich niedrigere Teilnehmerzahl. Sie sprach von etwa 180.000 Demonstranten. Die Menschen protestierten gegen den wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone sowie für Freiheit und demokratische Wahlen.
Ein Meer aus Lichtern und Menschen am Abend. Hunderttausende ziehen durch Hongkong. Ein halbes Jahr nach dem ersten großen Massenprotest wollen sie heute erneut ein Zeichen setzen. Stunden zuvor beginnt die Demonstration. Menschen jeden Alters versammeln sich. Wir wollen als Hongkonger nach 6 Monaten heute eine Signatur hinterlassen, um Carrie Lam und der ganzen Welt zu zeigen, dass die Menschen nicht aufgeben. Sie werden weiterkämpfen für Freiheit und Demokratie. Von Regierungschefin Lam heute keine Reaktion. Es ist die erste Großdemonstration, seit das pro-demokratische Lager bei den Bezirkswahlen vor 2 Wochen einen deutlichen Wahlsieg errungen hatte. Viele hatten daher auf Zugeständnisse von der Regierung gehofft, doch die blieben aus. So forderten die Demonstranten heute erneut eine unabhängige Untersuchung der von ihnen angeprangerten Polizeigewalt bei vergangenen Protesten. Ich bin stolz auf die Hongkonger. Wir werden angesichts der Gewalt der Polizei nie aufgeben. Polizisten überall entlang der Route heute. Der Protestmarsch verlief jedoch weitgehend friedlich. Im Juni begannen die Demonstrationen aus Sorge vor einem geplanten Gesetz für Auslieferungen an China. Längst hat sich der Protest zu einer breiteren Bewegung entwickelt, gegen Hongkongs Regierung und gegen den zunehmenden Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone.
Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Test an seiner Raketenstartanlage im Westen des Landes durchgeführt. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Vereinten Nationen vermuten, dass in Sohae Versuche mit Langstreckenraketen gemacht werden, die Atomwaffen tragen können. Vor dem Test hatte die nordkoreanische UN-Vertretung Gesprächen mit den USA über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt.
Bei Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind gestern nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. In der Region um die Rebellenhochburg Idlib hätten die Armee von Syriens Präsident Assad und russische Kampfflugzeuge mehrere Dörfer angegriffen. Auch Fassbomben seien abgeworfen worden.
In Indien sind bei einem Brand in einer Fabrik mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Morgen in einem dicht besiedelten Viertel von Neu-Delhi ausgebrochen. Die meisten Opfer waren Arbeiter, die aus Geldmangel in dem Gebäude auch geschlafen hatten und von den Flammen überrascht worden waren. Die Unglücksursache ist bislang ungeklärt. Eine Gewalttat erschüttert die Menschen in Augsburg. Dort waren vorgestern in der Innenstadt 2 Ehepaare und eine Gruppe Jugendlicher in Streit geraten. Dabei wurde laut Polizei ein 49-Jähriger so zu Boden geschlagen, dass er später seinen Verletzungen erlag. Heute Nachmittag wurden 6 verdächtige Jugendliche festgenommen. Mindestens 2 von ihnen sind Polizei bekannt. Das Opfer war Mitglied der Augsburger Berufsfeuerwehr, die heute am Tatort ihres toten Kameraden gedachte. Bayerns Innenminister Herrmann betonte in der Augsburger Allgemeinen die Bedeutung der Videoüberwachung auf bestimmten Plätzen. Zugleich müsse man bei der Frage ansetzen, warum es zu solchen Gewaltexzessen im öffentlichen Raum komme. Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren nach einem Krebsleiden. Bundesweit bekannt wurde Winkler in seiner Rolle als Kommissar Schneider in der Krimireihe Polizeiruf 110. Insgesamt 50 Mal spielte er den hemdsärmeligen und bodenständigen Ermittler aus Halle. Vor und neben seiner Fernsehkarriere stand Winkler als Theaterschauspieler auf der Bühne, vor allem am Landestheater Halle.
Mit wem habe ich die Ehre?
Schneider.
Hauptkommissar Schneider.
Ja, ja.
Der Kommissar Herbert Schneider, eine Paraderolle von Wolfgang Winkler in 17 Jahren Polizeiruf aus Halle, an der Seite von Co-Ermittler Jackie Schwarz.
Wir haben mit sehr viel Spott manchmal uns amüsiert über andere und das hat uns zusammengeschweißt. Die Lust,
die Häme
hat uns zusammengeschweißt.
1943 in Görlitz geboren, wird Winkler Lokführer, studiert später an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg. Als Student spielt er im DDR-kritischen Film Das Kaninchen bin ich, der noch vor der Premiere von der SED verboten wird. Winklers Karriere geht trotzdem weiter, am Theater in Görlitz und Halle.
Ich habe mich selbst eingesetzt. Es war kein anderer da, der mich hätte einsetzen können.
Den Ganoven gibt Wolfgang Winkler oft in Krimis. 1996 dann der Seitenwechsel zum Polizeiruf. Trotz vieler Fernsehrollen bleibt der Schauspieler dem Theater Halle treu.
Er hat eben nie vor sich hergescheppert, dass er was Bedeutendes ist, sondern er war immer sozusagen einer von uns, der auch mit Versagensangst und gleichzeitig großen, ich würde sagen, selbstbewussten Mut dagegen umgegangen ist.
Seine bodenständige, ehrliche Art, sein Interesse für andere wurde geschätzt. In seiner großen Familie fühlte sich Wolfgang Winkler bis zum Schluss geborgen.
In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen am Abend 0:1 gegen den SC Paderborn verloren. Am Nachmittag hatte Union Berlin den ersten FC Köln zu Gast. Das Duell der beiden Aufsteiger endete 2:0 für Union.
Die Ovationen und Sprechchöre der Fans hatte sich der erste FC Union Berlin redlich verdient. Die sogenannten Eisernen bleiben die positive Überraschung der Bundesliga-Saison. Im wieder ausverkauften Stadion an der Alten Försterei ging der Gastgeber vor 22.000 Zuschauern beim Duell zweier Aufsteiger nach einer guten halben Stunde in Führung. Sebastian Andersson wuchtete den Ball nach einer Ecke ins Netz. Es war bereits der 8. Treffer der Berliner nach einer Standardsituation. Rückstand zur Pause und Kölns Trainer Markus Gisdol, erst seit 3 Spieltagen im Amt, ärgerte sich nach dem Wechsel ein zweites Mal. In der 50. Minute umkurfte Sebastian Andersson Torwart Horn und schob den Ball bei seinem 8. Saisontor zum 2:0 über die Linie. Ein Doppelpack des schwedischen Nationalspielers, der zu Recht anerkannt wurde, wie die Torlinientechnik bewies. Die deprimierten Kölner stecken nach der Niederlage im Tabellenkeller fest. Union freute sich dagegen über den 4. Heimsieg in Folge und feierte ausgelassen 3 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Tabelle. Erster ist Mönchengladbach mit 1 Punkt vor Leipzig. Dritter ist Dortmund. Dahinter Schalke, Freiburg und Leverkusen. München ist 7. In der 2. Hälfte Union Berlin vor Frankfurt, Augsburg, Mainz und Bremen. Auf dem Relegationsplatz Düsseldorf, dann Paderborn und am Tabellenende nun Köln. Bei der Handball-WM der Frauen in Japan hat das deutsche Team gegen die Niederlande mit 25:23 gewonnen. Die DHB-Auswahl übernimmt damit die Tabellenführung in der Gruppe 1.
7 Jahre lang trainierte Henk Gruner seine niederländischen Landsfrauen und gewann vor 4 Jahren WM-Silber. Heute startete er hochmotiviert mit Deutschland, führte schnell mit 4:1, allerdings vergaben die deutschen Frauen viele freie Würfe und so konnten die Niederlande Tor um Tor aufholen und das deutsche Team nach gut 20 Minuten erstmals überholen. Auch zur Halbzeitpause lag Deutschland einen Treffer hinten, aber Gruner fand die richtigen Worte und in Durchgang 2 warfen die DHB-Frauen zielsicherer und rissen die Führung wieder an sich. Deutschland führte zeitweilig mit 5 Toren, aber die Niederlande kamen zurück ins Spiel und hatten 3 Minuten vor dem Ende die Chance zum Anschluss. Dina Eckerle, später zur Spielerin des Spiels gewählt, parierte und hielt den Vorsprung bei 2 Treffern. Ein Gedankenblitz von Amelie Berger, die per Kemper-Trick Antje Lauenroth einsetzte, sorgte für das 25:22 und die Entscheidung in diesem Spiel.
Wir haben aber 60 Minuten wirklich in der Abwehr hervorragend gekämpft und auch vorne mutig gespielt. Nicht immer glänzend, aber mutig gespielt und in der 2. Halbzeit auch das Tor getroffen.
Deutschland freut sich über 5 Punkte und Platz 1 in der Tabelle und darf nun sogar vom Halbfinale träumen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. Dezember.
Das Sturmtief über der Nordsee bestimmt morgen unser Wetter. Dabei fließt kältere Luft heran. Der Regen des Tages erreicht in der Nacht die Alpen, sonst teils klar, teils dicht bewölkt und es gibt einzelne Schauer an der Nordsee, kurze Gewitter. Morgen erwartet uns windiges bis stürmisches und verbreitet nasses Wetter. Im Bergland fällt Schnee. Die Sonne zeigt sich nur selten. Am Oberrhein sowie an der Nordsee heute Nacht bis 7, am Alpenrand um 0 Grad. Morgen Werte von 3 Grad im Sauerland bis 10 Grad in der Lausitz. Am Dienstag fällt im südöstlichen Bergland noch Schnee, sonst insgesamt freundlicher. In den folgenden Tagen wieder häufiger Regen, der stellenweise gefriert. Am Donnerstag ist oberhalb von etwa 300 Metern auch Schnee dabei.
Um 22:45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Schuldenbremse weg, Vermögensteuer her. Welche Erfolgschancen haben die Forderungen der SPD? Und als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Der neue Film von Oscar-Preisträgerin Caroline Link. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.